ARD.
Heute beginnt die Folge, wie sonst nur Plus-Minus-Folgen enden, nämlich mit einem großen Danke. Danke euch für eure vielen Mails. Wir hatten ja letztens darum gebeten, uns Feedback zu geben. Und was soll ich sagen? Das Feedback kam.
Ja, und was für eins. Ihr seid einfach die besten Zuhörerinnen und Zuhörer der Welt. Das ist mir absolut klar geworden. Und ihr habt uns nicht nur liebe Zeilen geschrieben, wie ihr unsere Plus-Minus-Podcast-Folgen bisher findet. Ihr habt auch spannende Wünsche gehabt, welche Themen wir uns denn noch so genau angucken sollten.
Und ein Themenwunsch, der immer wieder genannt wurde, war: Könnt ihr euch bitte mal die Wahlprogramme für die Bundestagswahl anschauen? Und genauer, die Wahlversprechen der Parteien in Sachen Wirtschaft?
Na klar, wie wir unsere Wirtschaft wieder rauskriegen aus dieser, ja, was ist es eigentlich, schwierigen Zeit, Wachstumsflaute, Umbaukrise, das nennen und empfinden ja auch alle anders. Aber fest steht, so wie es im Moment ist, soll es wirtschaftlich nicht weitergehen. Alle Parteien versprechen, wenn ihr uns wählt, dann bringen wir Deutschland wieder nach vorne. Aber mit welchen Ideen? Gucken wir uns heute an.
Unser Plus-Minus-Team hat sich durch die Programme der Union, SPD, der Grünen, der AfD, der FDP und des BSW geackert. Jedes der Programme hat so zwischen 50 und 80 Seiten und da ist super viel Wirtschaft drin. So viel, dass wir das hier weder runterbeten wollen, noch zu allem Stellung beziehen könnten. Was wir also machen, wir haben uns überlegt, was sind denn die drei ganz großen Wirtschaftsthemen unserer Zeit? Und diese drei Themen nehmen wir und machen den Wahlprogrammcheck. Wer sagt was? Wer hat welche Lösung? Wer ist ehrlich? Wer lügt sich in die eigene Tasche?
Und apropos Tasche, wir gucken uns auch an, wie viel kosten denn die jeweiligen Lösungen? Wie soll das bezahlt werden? Und eine Sache ist uns auch noch ganz wichtig. Wir überprüfen mal, welche wichtigen Themen vielleicht überhaupt nicht vorkommen. Wirtschaftliche Kernprobleme, mit denen man aber keine Wähler begeistern kann. Also redet auch keiner drüber.
Folgende drei Themen nehmen wir uns heute vor. Erstens, das Comeback von Made in Germany. Wie schaffen wir mehr Wachstum und Innovation? Zweitens, das Thema Rente. Ist sie sicher? Wie sicher? Und was müsste passieren, damit sie das bleibt? Und drittens, wie viel Geld kosten die Wirtschaftspläne der Parteien? Und wer soll das eigentlich bezahlen?
So sieht er heute aus, unser Plus-Minus-Podcast. Wir sind eben mehr als nur Wirtschaft. Manchmal auch Wahlversprechen, Checker. Checker 1 ist David Alf, Checker 2 bin ich, Anna Planck. Eins ist klar, das ist eine schwierige Wahl, die wir da am 23. zu treffen haben. Es gibt viele Themen, die damit reinspielen und für die man die eine oder die andere Partei wählen kann oder will. Aber eins dieser Megathemen ist unsere Wirtschaft. Wir wollen wieder ganz nach vorne kommen. Und dafür gibt es viele unterschiedliche Pläne und Wahlversprechen.
Und zu nach vorne kommen passt unser erstes Kapitel heute.
Comeback von Made in Germany. Mehr Wachstum und Innovationen.
Durch die Wahlprogramme weht so ein Hauch von Donald Trump. Nicht Make America Great Again, sondern Make Germany Great Again. Besser gesagt, die deutsche Wirtschaft.
Ja, in den Wahlprogrammen ist wirklich auffällig viel von Made in Germany die Rede. Das ist ja eigentlich immer das Gütesiegel überhaupt gewesen. Stand für gute Qualität, für Ingenieurskunst. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt das sogar als Synonym für unser Wirtschaftswunder. Aber mittlerweile wird erstens immer weniger bei uns produziert. Das mit dem Made ist nicht mehr so. Und zweitens, wir hatten das in unserer Folge mit den E-Autos. Made in Germany ist in der Welt an manchen Stellen gar nicht mehr so gefragt, wie das mal war.
An dieses damals wollen einige Parteien jetzt aber anknüpfen. Mit Made in Germany wieder an die Spitze will die Union zum Beispiel. Die SPD kämpft um ein Made in Germany 2.0. Auch die AfD will Deutschland wieder an die Weltspitze bringen, genauso die Grünen. Und das BSW fordert ein Comeback der deutschen Wirtschaft. Sie wollen also alle das Gleiche, nur wie sie das schaffen wollen. Da unterscheiden sich die Parteien ziemlich krass.
Ja, ganz grob kann man sie in zwei Blöcke aufteilen. Die einen wollen vor allem die Unternehmen an sich entlasten. Niedrige Steuern für alle Unternehmen. Das steht bei der Union, der FDP und der AfD. Der Gedanke dahinter, wenn die Firmen wieder mehr Geld verdienen können, dann investieren sie auch wieder mehr. Der andere Block, SPD, Grüne und BSW, wollen lieber nur spezielle Branchen direkt unterstützen. Da geht es dann um Zuschüsse aus staatlichen Fonds. Bei der SPD und den Grünen heißt das zum Beispiel Deutschlandfonds.
Direkt fördern oder einfach nur die Steuern senken? Was ist besser? Wir haben nachgefragt bei der Vorsitzenden des Sachverständigenrats, also der fünf Wirtschaftsweisen. Monika Schnitzer heißt die und die sagt...
Ich glaube, es braucht beides. Man wird nicht auf einem Weg alleine das Ziel erreichen. Man muss einfach sagen, Steuersenkungen, gerade für die Unternehmen, sind nicht so unplausibel, weil wir tatsächlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ hohe Steuern haben. Man darf aber nicht erwarten, dass das die Wirtschaft so schnell ankurbeln wird, dass sich das selbst finanzieren wird. Das wird nicht passieren, schon gar nicht auf die Schnelle.
Und da spricht sie natürlich einen entscheidenden Punkt an. Die Parteien, die sich stark auf Steuersenkungen konzentrieren und meinen, damit wird alles gut, verschweigen aber, dass es eben nicht immer funktioniert.
Ja, es gibt in der Ökonomie nämlich keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Steuersenkungen die Konjunktur ankurbeln. Mal hat's geklappt, mal aber eben auch nicht. Aber in der Politik sind Steuersenkungen immer ein beliebtes Versprechen, weil alle Unternehmen, die was verdienen, was davon haben und dann selbst entscheiden können, was sie mit dem Geld anfangen. Zuschüsse, die muss man beantragen und begründen.
Und jetzt ist es ja ohnehin schon so, dass zu hohe Steuern die Unternehmen eher davon abhalten, viel Geld zu investieren. Ist bei uns ja genauso. Wenn ich weniger Netto habe, dann kann ich weniger in den Supermarkt gehen oder im Kino oder im Urlaub ausgeben. Wenn ich weniger Steuern zahle, kann ich mit dem, was ich mehr habe, auch die Konjunktur ankurbeln.
Ja, und da hast du das richtige Zauberwort genannt. Du kannst aber das Geld auch sparen oder bei Unternehmen einfach als zusätzlichen Gewinn einstecken oder zum Beispiel an deine Aktionäre ausschütten. Kann es tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Das Mehr an Geld landet eben nicht automatisch in Investitionen. Damit Unternehmen hier in Deutschland Geld in die Hand nehmen und sagen, jo, stecke ich gerne in diesen Wirtschaftsstandort, dafür braucht's mehr als niedrige Steuern oder bessere Abschreibungsmöglichkeiten oder direkte Zuschüsse.
Es gab neulich eine spannende Umfrage unter 900 Familienunternehmen, was für sie das Wichtigste ist, was eine neue Bundesregierung angehen soll. Und da haben die meisten geantwortet, die Bürokratie. Die ist nämlich nicht nur nervig, die kostet auch unheimlich viel Geld. Es gibt zum Beispiel in vielen Betrieben Leute, die nur dafür bezahlt werden, dass sie die Regeln überwachen, dass sie alles richtig dokumentieren und belegen, mal ganz abgesehen von dem, was an Bürokratie in der Verwaltung ohnehin schon anfällt.
Ja, und zur Bürokratie gibt's spannende Zahlen. Das IFO-Institut hat ausgerechnet, dass wir pro Jahr 146 Milliarden Euro zu viel für Bürokratie ausgeben. Geld, das wir sparen und an vielen anderen Stellen besser ausgeben könnten. Da gibt's natürlich tausend Ecken, an denen es immer heißt, dafür ist jetzt aber kein Geld da. Jeder hat da bestimmt auch sofort tausend Ideen, wo man diese 146 Milliarden Euro besser einsetzen könnte.
Ja, damit diese 146 Milliarden frei werden, müssen, klar, ein paar Dinge wegfallen. Und dazu haben die Parteien wirklich zig Vorschläge. Genehmigungsverfahren schneller machen, verspricht die SPD. Die Union will eine Bürokratiebremse. Die Grünen wollen erstmal die Hemmnisse identifizieren. BSW und AfD wollen gleich ganze Gesetze abschaffen, wie das Lieferkettengesetz oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und die FDP schlägt vor, Gesetzen ein Verfallsdatum zu geben. Dann würden sie einfach auslaufen, wenn sie nicht bewusst verlängert werden. Ist ganz spannend, in manchen Bundesländern wird das schon so gemacht.
Das Tolle ist ja, dass die Parteien das Problem an sich anscheinend alle auf dem Schirm haben. Jetzt müsste man nur noch über die Art und Weise diskutieren und auch über die Maßnahmen, mit denen man das erreichen will. Und wahrscheinlich ist es wie immer, Bürokratieabbau kann man super leicht fordern, aber der Teufel steckt dann im Detail. Das erklärt dann nämlich auch, warum bisher wenig in diese Richtung passiert ist. Seit Jahren stehen in den Wahlprogrammen die gleichen Dinge. Nichts Neues, aber es passiert wenig.
Warum ist es so schwer, die Bürokratie abzubauen? Das hat unser Plus-Minus-Team auch den Präsidenten des IFO-Instituts, Clemens Fuest, gefragt. Und ich finde seine Perspektive darauf total interessant. Für ihn ist das eine Frage der Mentalität.
Die Politik hat die Neigung, sich wirklich aller Probleme, auch kleiner Probleme anzunehmen und alles regeln zu wollen. Und davon muss man sich mal verabschieden. Man muss akzeptieren, dass bestimmte Dinge vielleicht auch mal daneben gehen. Das ist die Folge von Freiheiten, ist auch eine Folge von Freiheiten. Man muss also erstmal die Mentalität ändern und man muss sich natürlich auch mit den Interessengruppen beschäftigen.
Und dieses Akzeptieren und Aushalten, ist ja auch was, was wir Bürger dann lernen müssten. Denn wenn bei uns mal irgendwas nicht geregelt ist, müssen wir ehrlich sein, und schief läuft, dann sind wir immer total fassungslos. Wie kann denn das sein, dass das bei uns nicht geregelt ist?
Genau, das wird es ja immer geben, dass irgendwer genau von der Regel profitiert, die gerade abgeschafft werden soll. Man muss also auch den Lobbygruppen widerstehen. Das kann der Umweltverband sein, der strengere Auflagen beim Bauen verlangt, oder Unternehmen, die extra Abschreibungsmöglichkeiten bei der Steuer wollen. Bürokratie abzubauen, das ist harte Arbeit, sagt der IFO-Präsident, und es braucht eine Menge Mut dazu.
Ja, und über Mut reden wir heute noch öfter. Lass uns aber erstmal zusammenfassen, was wir bisher haben. Alle Parteien wollen die Wirtschaft ankurbeln. Alle Parteien versprechen, dass sie die Bürokratie abbauen wollen. Aber wie die Unternehmen sonst noch unterstützt werden sollen, da gibt es zwischen den Parteien große Unterschiede. Die einen setzen auf mehr Staat, der Zuschüsse verteilt und gezielt einzelne Branchen fördert. Die anderen setzen mehr auf den Markt und überlassen es den Unternehmen, was sie mit dem Geld anfangen, das sie weniger an Steuern zahlen müssten.
Ob jetzt Zuschüsse oder Steuersenkungen, die Ökonomen sind schon mal froh, dass das Thema Wirtschaftswachstum und wie man es anschieben kann, überhaupt so im Vordergrund steht. Was ihnen aber beiden fehlt, also sowohl Monika Schnitzer vom Sachverständigenrat als auch Clemens Fuß vom IFO-Institut, ist ein Gesamtkonzept.
Die Wahlprogramme konzentrieren sich auf kleine Möglichkeiten, kleine Maßnahmen und häufig auf kleine Geschenke, die bestimmten Gruppen zugedacht werden, aber die großen Herausforderungen sind die andere.
Und zu so einer großen Herausforderung kommen wir jetzt. Als sich unser Team zusammengesetzt hat und überlegt hat, was müssen wir uns unbedingt anschauen, dann sind wir an Kapitel 2 dieser Folge einfach nicht vorbeigekommen.
Die Rente ist sicher. Sicher?
Alle, wirklich alle Experten, die man fragt, was ist denn in Deutschland unser großes Problem, sagen das hier. Wir haben ein echtes Rentenproblem. In ungefähr 7 Jahren gehen die letzten Babyboomer in Rente. Und dann wird's richtig eng. Dann haben wir auf der einen Seite viele Seniorinnen und Senioren, die ihre wohlverdiente Rente haben wollen, mit der sie geplant und natürlich auch gerechnet haben. Auf der anderen Seite haben wir viel weniger Beitragszahler als früher, aus deren Beiträgen dann die Rente bezahlt wird.
Wir machen das mal konkret, und zwar mit Zahlen von der Deutschen Rentenversicherung. Die sagt, in 10 Jahren kommen auf einen Rentner vermutlich 1,8 Beitragszahler. Dieses Verhältnis ist in den letzten Jahren immer ungünstiger geworden. Vor kurzem waren wir noch bei 2,2 Einzahlern pro Rentner. Vor 80 Jahren war das Verhältnis fast 4:1. 4 Berufstätige haben die Rente von einer anderen Person gezahlt.
Und jetzt werden es immer weniger Einzahler. Immer mehr, die was aus der Rentenkasse herausbekommen, also immer mehr Rentner, und die bekommen insgesamt gesehen auch immer mehr raus, weil sie länger leben als früher. Damit bekommen sie auch immer länger ihre wohlverdiente Rente ausgezahlt, und da kommt ganz schön was zusammen. Ganz klar, so kann das nicht funktionieren.
Und das tut's ja auch schon länger nicht mehr. Die Beiträge sind die Jahre über relativ konstant geblieben, aber der Staat schießt immer mehr dazu. Da sind wir mittlerweile bei 90 Milliarden Euro. Das ist fast so viel, wie der Verteidigungsminister aus dem Sonderfonds bekommt. Und trotzdem, das Rentenniveau ist deutlich gesunken. Also das, was man im Vergleich zum letzten Einkommen hat, wird immer weniger.
Nicht gut. Und extrem schlecht ist, dass das eigentlich alle schon ganz lange wissen. Aber wir haben dieses Problem hier in Deutschland immer wieder vor uns hergeschoben. Jetzt wird es immer brenzliger. Und das nicht nur bei der Rente, sondern auch in den anderen Sozialversicherungen. Überall fehlt Geld.
Krankenversicherung zum Beispiel. Da sind ja gerade die Zusatzbeiträge richtig krass erhöht worden. Oder auch in der Pflege. Wer für die Eltern oder Großeltern ein Pflegeheim braucht, merkt, das wird immer mehr zum Luxus. Der Anteil, den man da mittlerweile selber zahlen muss, der steigt und steigt. Der Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz liegt im Schnitt schon bei gut 2.800 Euro. Eine normale Rente reicht dafür nicht mehr aus, und das wird nicht besser werden.
Da kommen riesige Kosten auf uns zu. Das sagen alle Experten, und zwar schon seit Jahren. Aber der Druck scheint doch noch nicht groß genug zu sein. Den Eindruck kriegt man, wenn man in die Wahlprogramme schaut. Denn da steht kaum was dazu drin. Weder länger arbeiten, noch wie wir dieses sogenannte Rentenniveau halten sollen. Es ist auch klar, Das ist alles nicht sexy. Damit will keiner Wahlkampf machen. Dass Experten immer wieder raten, wir leben ja auch länger, also bekommen wir länger Rente. Vielleicht müssten wir dann doch bis 70 arbeiten oder noch länger. Das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, in den Wahlprogrammen findet sich dazu nichts. Es gibt nur Anreize, länger zu arbeiten auf freiwilliger Basis.
Auch das sogenannte Rentenniveau, also die Höhe der Rente, die wird nicht angetastet. Im Gegenteil, SPD und Grüne wollen es bei der jetzigen Regel belassen. Das Rentenniveau soll im Schnitt bei 48% des Nettoeinkommens bleiben. Das BSW will im Schnitt ein Rentenniveau von 75%, die AfD 70%. Die Union äußert sich nicht konkret, sagt nur, es gebe keine Kürzung. Und die FDP sagt gar nichts dazu.
Naja, wenn wir ehrlich sind, dann ist da ja auch wenig Spielraum nach unten beim Rentenniveau. Jetzt sind ja gerade erst neue Zahlen rausgekommen, dass immer mehr Menschen von ihrer Rente heute schon nicht mehr leben können. Das ist eben überhaupt kein Wahlkampfthema, mit dem man einen Blumentopf gewinnen kann. Das ist sozialer Sprengstoff.
Also, die Renten sollen nicht sinken, die Leute sollen nicht länger arbeiten und damit länger einzahlen. Die Rentenbeiträge sollen am besten auch nicht weiter steigen. Die Frage ist halt, woher soll das Geld kommen? Das beantworten uns die Parteien leider nicht wirklich. Am konkretesten sind da noch AfD und BSW. Beide wollen das österreichische Modell.
Ja, davon habt ihr in letzter Zeit vielleicht auch immer mal wieder was gehört oder gelesen. Und dahinter steckt Folgendes. Auf der Seite der deutschen Rentenversicherung gibt es einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich. Den legen wir euch auch in die Shownotes. Und da steht, die Österreicher bekommen im Schnitt 500 Euro mehr Rente. Ey, das ist ganz schön viel. Und sie dürfen übrigens auch schon mit 65 in Rente gehen. Frauen sogar schon mit 60. Das wird jetzt aber gerade auf 65 raufgesetzt.
Das klingt ja erstmal deutlich besser als bei uns. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, das ist auch viel teurer als bei uns. Zum einen zahlen die Österreicher deutlich höhere Beiträge. 22,8% statt 18,6% bei uns.
Ja, und wir beschweren uns ja jetzt schon über zu hohe Lohnnebenkosten. Dadurch würden die natürlich noch höher.
Und was auch wichtig ist, die höheren Rentenabgaben der Österreicher reichen noch nicht mal. Um dieses luxuriöse Rentensystem zu bezahlen, gibt auch der Staat noch mehr als in Deutschland hinzu. Um das Geld parat zu haben, bleiben dem Staat dann aber eigentlich nur zwei Optionen. Entweder die Steuern erhöhen oder das Geld woanders einsparen.
Ja, und es gibt zwischen dem österreichischen und dem deutschen Rentenmodell noch einen gravierenden Unterschied. In Österreich gibt es diese großzügige Rente nicht für alle. Man muss 15 Jahre eingezahlt haben. Alle, die das nicht schaffen, zum Beispiel weil sie lange arbeitslos waren oder Kinder betreut haben, bekommen gar keine Rente. Bei uns in Deutschland muss man 5 Jahre lang eingezahlt haben. Dann bekommt man auch seine Rente.
Was den Parteien, die nach Österreich schielen, aber besonders am Herzen liegt, dass da alle in die Rentenversicherung einzahlen. Also auch Selbstständige, Beamte, Abgeordnete. Und damit kommt natürlich mehr Geld rein.
Ja, stimmt. Aber es geht am Ende auch mehr raus.
Das ist richtig.
Ja, ist ja klar. Wenn alle einzahlen, dann haben eben auch alle einen Anspruch auf Rente. Und einige Rentenexperten bezweifeln, dass uns sowas weiterhelfen könnte. Kurzfristig im Moment vielleicht, aber später eben nicht mehr. Und es ändert sich ja auch nichts am Grundproblem, dass immer weniger Junge einzahlen und immer mehr Ältere Anspruch haben, ihre Rente auch zu bekommen. Also das österreichische Modell wird uns wahrscheinlich nicht retten.
Ja, was könnte uns denn dann noch retten? Man könnte über die Beitragsbemessungsgrenze reden, also die Einkommensgrenze, bis zu der man Beiträge bezahlen muss. Im Moment liegt die bei gut 96.000 Euro Jahreseinkommen. Warum spielt das eine Rolle? Weil wenn die Reichen mehr einzahlen, entspannt sich die finanzielle Lage. Aber sie kriegen dann natürlich auch mehr Rente, hilft also wahrscheinlich auch nicht weiter. Außer man denkt noch radikaler. Die Gutverdiener zahlen mehr ein, bekommen aber eine gedeckelte Rente. Wird in der Wissenschaft tatsächlich diskutiert. Aber ich sag's wie es ist, von Seiten der Politik haben wir diese Idee noch nie gehört.
Komisch, ne? Was würde uns denn wirklich helfen? Was empfehlen die Ökonomen? Clemens Fuß vom IFO-Institut hat uns gesagt, dass die Renten nicht mehr wie gewohnt steigen können. Und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer ist dafür, dass wir später in Rente gehen.
Wir leben heute so viel länger als noch vor einigen Jahrzehnten, dass die Menschen heute 8 Jahre länger in Rente sind. Das muss irgendwie finanziert werden. Und wenn man sich anschaut, wer heute in Rente geht, dann sind die allermeisten von denen doch noch ziemlich rüstig. Das sei ihnen auch gegönnt, da freut man sich drüber. Aber so ein bisschen länger arbeiten könnten sie dann schon.
Ja, bloß, Was heißt ein bisschen? Der Sachverständigenrat schlägt zum Beispiel vor, dass man das Rentenalter an die Lebenserwartung koppelt. Das machen auch einige Länder schon, zum Beispiel die Niederlande. Da gilt, wenn die Menschen 3 Jahre länger leben, dann müssen sie 2 Jahre länger arbeiten, bekommen 1 Jahr länger Rente.
In der Wissenschaft wird da so einiges diskutiert, aber für Politikerinnen und Politiker sind das alles so heiße Eisen, an denen will sich im Wahlkampf keiner die Finger verbrennen. Und deshalb liefert auch keiner ein überzeugendes und zu Ende gedachtes Konzept. Gilt übrigens leider auch für die Pflege und die Krankenversicherung. Auch da gibt's immer weniger die Einzahlen, immer mehr die hohe Kosten verursachen. Und die Wahlprogramme liefern dazu leider nur klein-klein.
Also, was haben wir? Beim Thema Sozialversicherung wenig. Und das, obwohl das ein Riesenthema ist, weil uns das irgendwann um die Ohren fliegen wird. So hat es uns auch Monika Schnitzer vom Sachverständigenrat gesagt. Und auch Clemens Fuest kritisiert die Politik dafür ziemlich deutlich.
Die Parteien haben offenbar Angst davor, im Wahlkampf zu sagen, dass die Ausgaben in diesen Bereichen sinken müssen. Und das schmerzt, das wird zu Verteilungskonflikten führen. Und das zu diskutieren, davor scheut die Politik zurück. Ganz im Gegenteil, haben wir ja von den Parteien die Signale, die Renten werden nicht angetastet, zum Beispiel. Jeder weiß, dass das nicht einzuhalten ist. Trotzdem werden solche Versprechungen gemacht und man will das auf Biegen und Brechen weiterführen, notfalls auf Kosten der jungen Generation und der gesamten Wirtschaftsentwicklung. Das funktioniert so nicht. Das ist ein schweres Versäumnis.
Also sind wir wieder beim fehlenden Mut. Mut, uns die Wahrheit zu sagen.
Ja, Wahrheit wäre auch bei unserem nächsten Thema ganz nett, von den Parteien da mal die Wahrheit zu erfahren. Aber es ist halt Wahlkampf und da kommt es bei vielen Wählerinnen und Wählern, so ehrlich muss man auch sein, nicht so gut an, wenn die Parteien uns reinen Wein einschenken würden.
Wer soll das bezahlen?
Denn es bringt ja alles nichts, wenn da die tollsten Ideen kursieren, wie man alles besser und günstiger machen will, wenn keiner eine Antwort darauf findet, wie das finanziert werden soll. Es gibt einen Vorschlag, der kommt immer wieder, auch jetzt in den Wahlprogrammen. Bei exakt jeder einzelnen Partei, die wir uns angeschaut haben, nämlich Steuerentlastung.
Ja, und das ist grundsätzlich ein nettes Wahlgeschenk mit der Tendenz zu Win-Win-Effekt. Denn wenn wir weniger Steuern bezahlen, dann geben wir vielleicht mehr aus und kurbeln so die Konjunktur an. Das wäre dann wieder mehr Umsatz bei den Unternehmen und es wäre gut fürs Gefühl. Wir könnten dieses Gefühl von, oh, es geht uns endlich wieder besser und wir können uns endlich mehr leisten, auch irgendwie ganz gut gebrauchen.
Die Frage ist halt nur, woher kommt das Geld dafür? Fangen wir mal damit an, was die Parteien so grob planen, so als kleine Übersicht. Die Union und die FDP wollen eine große Steuerreform angehen, also für alle. Da geht es darum, die Einkommensgrenze zu verschieben, damit die Steuersätze nicht so schnell steigen, wenn ich nur ein bisschen mehr verdiene. Das gilt dann auch für die Gutverdiener. Der Spitzensteuersatz gilt momentan ab etwas über 68.000 Euro. Künftig soll er erst bei einem Einkommen von 80.000 Euro greifen, sagt die Union, bei der FDP sogar erst bei 96.000 Euro Jahreseinkommen.
Beim Spitzensteuersatz geht sogar das BSW mit. Die nennen zwar keine konkrete Grenze, aber erst bei sehr hohen Einkommen, schreiben sie. SPD und Grüne sind da etwas zurückhaltender. Sie wollen aber auch den Grundfreibetrag erhöhen, also die Einkommensgrenze, ab der ich überhaupt Steuern zahlen muss. Je höher die ist, desto mehr bleibt vor allem Geringverdienern übrig. Das wollen auch BSW und AfD.
Union, FDP und AfD wollen außerdem den Soli komplett abschaffen. Die SPD lockt mit steuerfreien Zuschlägen und die Grünen mit einer Steuergutschrift für Alleinerziehende.
Das Problem bei allem, Steuersenkungen sind in der Regel sehr, sehr teuer. Um das zu bezahlen, müsste an anderer Stelle mehr reinkommen. Und dazu gibt's von den Parteien, natürlich, es ist Wahlkampf, ein paar vorsichtige Ideen. Wir kennen die Reichensteuer. Auch von der Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist die Rede. Aber es sind nur so ganz zaghafte Vorschläge. Kein Gesamtkonzept, das wirklich durchgerechnet wäre.
Was die Parteien nicht getan haben, hat das Institut der deutschen Wirtschaft gemacht. Auch das liegt für euch in den Shownotes. Das Spannende ist, die Steuerpläne kosten je nach Partei unterschiedlich viel. Und zwar sehr unterschiedlich viel. Am teuersten sind die Ideen der AfD. 149 Milliarden Euro würden die kosten, rechnen die Experten aus. Ein bisschen günstiger kämen wir mit der FDP davon. 138 Milliarden Euro sind es dort. Schon deutlich günstiger sind die Steuerpläne der Union. 89 Milliarden Euro. Und wer hätte es gedacht?
Am bescheidensten sind die, denen von den anderen immer vorgeworfen wird, sie würden das Geld nur so raushauen. Die Steuerpläne der Grünen kosten 48 Milliarden Euro, die von der SPD nur 30 Milliarden extra. Das müssen wir jetzt bei allen Zahlen nochmal dazu sagen. Das sind alles Extrakosten. Alle Steuerreformen, egal von welcher Partei, würden extra Geld im Bundeshaushalt kosten.
Und wir haben ja noch andere große Baustellen, die so richtig teuer werden. Zum Beispiel unsere marode Infrastruktur. Das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, dafür brauchen wir pro Jahr 60 Milliarden Euro. Dann der Verteidigungshaushalt. Wenn das Sondervermögen bald ausläuft und wir uns an die aktuellen NATO-Versprechen halten, zahlen wir pro Jahr allein dafür 86 Milliarden Euro. Es stehen ja jetzt aber schon Zahlen im Raum, wonach wir in Zukunft sogar noch mehr für unsere Verteidigung ausgeben sollen.
Und wenn ich jetzt mal mitrechne, nur mal den günstigsten Fall genommen, im besten Fall also mit wenig Steuerentlastung und nur dem aktuellen Pflichtbeitrag für die Verteidigung und den Ausgaben für die Infrastruktur, dann sind wir bei ungefähr 180 Milliarden Euro. Sagen die Parteien auch, woher das Geld kommen soll?
Tja, also da herrscht bei den meisten eher das Prinzip Hoffnung, glaube ich. Union und FDP wollen Subventionen abbauen und hoffen auf einen Aufschwung. Dann würden die Steuereinnahmen ja auch wieder steigen. Ob das klappt, ist aber alles andere als sicher. Die Union will außerdem beim Bürgergeld oder der neuen Grundsicherung, wie sie das nennt, sparen. Wenn wieder mehr Leute arbeiten, muss weniger dafür ausgegeben werden.
Einen ähnlichen Effekt erhoffen sie auch von ihren Bemühungen, die illegale Migration zu verhindern. Bei der AfD liest sich das ähnlich, nur noch ein bisschen radikaler. Denn bei der AfD kommt dazu, dass sie alle Ausgaben streichen will, die in Klimaschutz und Energiewende gehen. Tut man das, würde man noch einiges zusätzlich sparen können.
Bei der SPD und den Grünen läuft es hauptsächlich auf neue Schulden raus. Sie wollen dafür die Schuldenbremse reformieren. Bestimmte Investitionen sollen demnach künftig über Schulden finanziert werden können. Vor allem Investitionen in die staatliche Infrastruktur sollen das sein. Auch das BSW ist dafür offen. Alles andere als offen dafür sind Union, FDP und AfD. Die sind da strikt dagegen. Die FDP sagt sogar, die Schuldenbremse sei ein zentrales Gebot.
An dieser Schuldenbremse scheiden sich ja echt die Geister. Da gibt es auch unter den Ökonomen keine eindeutige Meinung. Wir haben das trotzdem auch mal Clemens Fuest vom IFO-Institut gefragt. Und für ihn sind Schulden eher so ein Taschenspielertrick.
Die Politik suggeriert damit, dass man die Bürger vor Belastungen schützen könnte. Und das ist ja vollkommen falsch. Also wenn man heute Schulden macht, schützen wir ja die Bürger nicht vor Belastungen, sondern man verschiebt die Belastung einfach in die Zukunft. Und die sind dann noch größer, weil man die Zinsen noch oben drauflegen muss. Also man kann eigentlich mit Schulden nur vorübergehend Dinge finanzieren.
Und auch nur dann, wenn wir uns vorher überlegt haben, wie wir die Ausgaben langfristig runterbekommen oder die Einnahmen eben langfristig erhöhen. Dann kann Fuest sich auf dem Weg dorthin, wie er sagt, höhere Schulden vorstellen.
Ganz spannend. Der Sachverständigenrat sieht das ein bisschen lockerer. Der hat einen Vorschlag gemacht, wie man die Schuldenbremse reformieren könnte. Das ist allerdings zugegebenermaßen ein bisschen kompliziert. Die Wirtschaftsweisen schlagen vor, dass insgesamt die Verschuldung erstmal zurückgehen muss auf einen bestimmten Anteil unserer Wirtschaftsleistung. Erst dann könne man die strengen Grenzen der Schuldenbremse ein bisschen anheben. Heißt also übersetzt, erst sparen und oder wachsen und mehr einnehmen und dann kriege ich auch einen höheren Kredit. Das Problem dabei, das hilft uns leider nicht, wenn wir das Geld jetzt brauchen.
Ja, aber es wäre zumindest ein bisschen flexibler, als es jetzt ist. Und ganz wichtig dabei ist dem Sachverständigenrat, das Geld darf dann nur für Investitionen, also für Zukunftsprojekte und nicht für irgendwelche anderen laufenden Kosten im Haushalt ausgegeben werden. Darauf legt Monika Schnitzer großen Wert.
Wir haben uns eben in unserem letzten Gutachten massiv dafür ausgesprochen, nicht einfach nur weiterhin Geld für Konsum freizugeben, sondern zu sagen, es braucht für investive Ausgaben, für Infrastruktur, für Verteidigung, auch für Bildung, braucht es verbindliche Quoten beispielsweise oder verbindliche Fonds, damit klar ist, das Geld, wenn es schon jetzt zusätzliches Geld geben würde über Verschuldung, wird dann wirklich für solche zukunftsorientierten Ausgaben verwendet. und nicht für das nächste Wahlgeschenk in Form einer Rente zum Beispiel.
Das war ein kleiner Seitenhieb gegen die CSU, denn die will ja die Mütterrente aufstocken. Und zwar für diejenigen, deren Kinder vor 1992 geboren sind. Das würde kosten fast 4,5 Milliarden Euro im Jahr. Geld, das woanders dann fehlt.
Und das finde ich total wichtig, dass man bei der Betrachtung dieser Fragen wirklich möglichst ehrlich und sachlich bleibt und alle Folgen auch transparent macht. Super, wenn es auf der einen Seite mehr Geld gibt. Wenn das Geld an anderer Stelle fehlt, sollte das mindestens erwähnt werden. Aber dazu braucht es natürlich auch Mut. Eigentlich sollte es ja heute um die drei großen Wirtschaftsthemen gehen, aber genau beim Thema Mut, da hat sich unser Team entschieden, nee, auf diesen Aspekt müssen wir auch eingehen. Denn ganz vielleicht ist hier der Punkt, wo wir nicht nur auf den Parteien rumhacken dürfen, sondern uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen müssen.
Wie viel Wahrheit vertragen wir?
Man hat ja wirklich das Gefühl, und ich weiß, das ist nur ein mini kleiner Teil der Wahlprogramme, dass uns keiner so richtig reinen Wein einschenkt. Nicht, wenn es um die Zukunft der Pflege oder Rente geht und auch nicht bei der Frage, wo das ganze Geld herkommen soll. Aber ich muss auch sagen, das wundert ja überhaupt nicht. Die Parteien wollen ja gewählt werden und sich eben nicht unbeliebt machen.
Die Frage ist, können wir die Wahrheit nicht vertragen? Trauen die Politiker uns das nicht zu? Und haben sie damit sogar recht? Wir haben Clemens Fuß gefragt, wie er das sieht.
Allerdings scheint es so zu sein, dass die Wähler diejenigen bestrafen, die die Wahrheit sagen oder die ganze Wahrheit. Von Buffalo Bill gibt es ja das Zitat, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Und das scheint also auch für Wahlkämpfe zu gelten. Aber das ist bedauerlich, denn hier gehören ja diese Debatten eigentlich hin.
Auch Monika Schnitzer sieht das so. Das ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats. Auch sie wünscht sich mehr Ehrlichkeit seitens der Politik. Andererseits versteht sie auch, dass die sich damit total schwer tut.
Das ist momentan natürlich auch nicht leicht, den Menschen zu vermitteln. So leicht werden die nächsten Jahre nicht. Wir müssen uns alle ein bisschen anstrengen und aus dieser Krise rauswachsen, aber auch indem wir alle unseren Beitrag leisten.
Das funktioniert genau so lange, wie alle mitmachen. Alle Staaten, alle Menschen, aber sobald irgendjemand ausschert oder den Leuten das Gefühl gibt, ach, das Ganze geht auch ohne Aufwand und ohne Einschnitte, dann kippt die Gemeinschaft. Dann sagen nämlich ganz schnell die Nächsten, wenn der oder die nicht mitmachen, warum soll ich denn dann die Einschnitte in Kauf nehmen? Und warum soll ich dann eine Partei wählen, die mir ein hartes Leben vorhersagt? Da wählen die meisten, sind wir ganz ehrlich, lieber das Paradiesische. Also, was nehmen wir heute mit? Die Wahlprogramme sind mehr Wunschzettel und Hoffnung als durchdachte und durchgerechnete Konzepte und die Parteien setzen ihre Schwerpunkte unterschiedlich. Union und FDP und in Teilen auch die AfD konzentrieren sich darauf, die Wirtschaft mit Steuererleichterungen in Schwung zu bringen. Sparen wollen sie bei denen, die eh nicht viel haben, beim Bürgergeld oder bei den Ausgaben für Migranten.
SPD und Grüne wollen auch die Wirtschaft fördern, aber eher mit Staatszuschüssen und Investitionsfonds. Sie versprechen nicht ganz so große Steuersenkungen, wollen aber die Schuldenbremse reformieren. Für das Riesenproblem der Sozialversicherung hat eigentlich keiner eine überzeugende Lösung.
Und wenn wir jetzt mal über mögliche Koalitionen spekulieren, eigentlich gibt es ja nur zwei realistische Möglichkeiten, schwarz-rot. Es dürfte schwierig werden dann mit den Wahlprogrammen, da passt nicht so wirklich viel zusammen. Bei Schwarz-Grün gäbe es schon mehr Gemeinsamkeiten, vor allem was die Förderung der Wirtschaft betrifft. Das Problem aber, die CSU hat ja ganz deutlich gesagt, dass sie Schwarz-Grün gar nicht will.
Ja, es ist eine komplizierte Kiste. Wir dürfen gespannt sein.
Ja, es ist vor allen Dingen überhaupt nicht einfach für alle, die da nachher verhandeln müssen. Dabei bräuchten wir so dringend einen konstanten, verlässlichen Weg, damit unsere Wirtschaft wieder nach oben kommt und damit die, die Geld entweder für gute Zeiten investieren oder schlechte weglegen wollen, wissen, woran sie sind.
Der Vorteil und Nachteil von solchen Podcasts ist ja, Leute werden diese Folge vielleicht auch in 2, 3, 4 Monaten oder gar Jahren hören und genau wissen, was bei dieser Bundestagswahl rausgekommen ist.
Meinst du, dann haben wir uns überholt?
Und genau, und dann ein bisschen in sich hinein grinsen. Ja, wenn die wüssten, was da passiert ist. Ich bin jedenfalls sehr gespannt.
Ja.
Das war's für diese Folge. Vielen Dank für diesen Themeneinwurf. Ich fand das... Also tatsächlich, ich empfinde mich fast ein bisschen als Nutznießer dieser Folge, weil ich ganz viel gelernt habe. Vielen Dank an das Team an dieser Stelle. Das ausführliche Danke kommt gleich. Vorher wollen wir euch noch einen kleinen Auftrag geben, falls euch nämlich diese Folge gefallen hat. Und falls ihr die Hoffnung in euch tragt, dass euch zukünftige Folgen auch gefallen könnten, das Versprechen gebe ich euch an dieser Stelle. Abonniert diesen Kanal, das kann nur ratsam sein. Aktiviert Glocken, wenn es diese denn gibt, dann werdet ihr sogar jedes Mal erinnert.
Und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, welche Themen wir sonst noch beackern sollen für euch. Was würde euch weiterbringen? Schreibt uns doch gerne eine Mail. plus-podcast zusammengeschrieben @ard.de lautet unsere Mailadresse.
Jetzt aber zum großen Danke. Und ja, wir sagen immer Danke an dieser Stelle, aber diesmal wirklich ein außerordentlich großes Dankeschön an die Autorin dieser Folge, Christine Bergmann. Ich hatte es am Anfang gesagt, zwischen 50 und 80 Seiten hat so ein Wahlprogramm. Und sie hat ja jetzt nicht einfach nur ein Wahlprogramm gelesen. Nein, sie hat zig Wahlprogramme gelesen und da für euch, für uns rausbefördert und kristallisiert, was die relevanten Wirtschaftspläne sind. Und wir haben dann gelernt, ja, vielleicht sind davon manche gar nicht mal so relevant und gut. Aber anyhow, vielen Dank, Christine.
Ja, super. Und das Ganze betreut, sowas kann man nämlich nicht ganz alleine stemmen, hat der Redakteur Christian Sachsinger.
In der Technik sitzt Andreas Völzing, Michael Wagner und Jo Baumann.
Auch an euch vielen herzlichen Dank, nämlich ohne euch könnte man uns gar nicht hören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Aber natürlich wollen wir euch noch einen Podcast ans Herz legen hinten raus. Und zwar den von unseren Kollegen von Punkt.eu. Das ist der Europa-Podcast von WDR5. Da bekommt ihr einen Einblick hinter den Politikvorhang Europas. Die haben erst kürzlich eine Folge dazu gemacht, wie wir unsere Wahlen eigentlich vor Manipulation und Fake News schützen können. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel. Das war ja schon ziemlich ungewöhnlich. Und an vielen Stellen scheinen Faktenchecks auf Social Media aus der Mode zu sein.
Ja, wie kann man denn in Europa dann die Wahlen schützen, wenn die Fakten irgendwo im Internet verschwinden? Und wie viel Sorge ist angemessen? Ist das vielleicht gar nicht so schlimm? Dazu hört ihr mehr bei Punkt.eu in der ARD-Audiothek, wo ihr uns natürlich auch findet. Macht's gut!